9, 7, 6, 5. Hallo zusammen. Ich begrüße euch im Eigenraum. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schon wieder eine neue Folge. Es geht jetzt ein bisschen schneller. Ich habe in meinen Statistiken gesehen, dass die durchschnittliche Zeit, die zwischen Folgen vergeht, wenn man jetzt also alle Folgen nimmt vom Eigenraum, die ist mittlerweile 17 Tage. Aber bei den letzten Folgen war es ja ein bisschen weniger und diesmal ist es auch ein bisschen weniger und nächste Woche ist auch schon wieder eine Aufnahme geplant. Aber ob ich diese Frequenz jetzt halten kann, wenn ja die Live-Shows, manche nennen sie auch Vorlesungen, dann bald wieder losgehen, ja, das ist ein bisschen zweifelhaft. Aber ich will euch heute eine etwas kuriose Sache berichten. Zwei tolle Sätze, die eine interessante Parallele haben. Und ich habe auch ein bisschen über Zufall in der Mathematik nachgedacht. Wenn man so eine Parallele zwischen verschiedenen Tatsachen in der Mathematik entdeckt, dann steckt ja da meistens irgendwas dahinter, was man dann erst Jahre oder Jahrhunderte oder Jahrtausende später entdeckt. Es gibt zum Beispiel die Catalan-Zahlen. Das ist eine ganz berühmte Zahlenfolge aus der Kombinatorik. Catalan war ein belgischer Mathematiker im 19. Jahrhundert. Also verschiedene Sachen, die sind nach dem benannt. Also der ist recht bekannt durch Dinge, die nach ihm heißen. Zum Beispiel die Catalan-Vermutung ist relativ bekannt. Ja, bin jetzt schon wieder auf einer Tangente, aber diese Catalan-Vermutung, die sagt eben, dass wenn man 2 hoch 3 nimmt und 3 hoch 2, also 2 hoch 3 ist ja 8 und 3 hoch 2 ist 9. Und die zwei Ausdrücke unterscheiden sich jetzt um genau 1. Stimmt's? So, die Catalan-Vermutung fragt nun, gibt es auch noch irgendwelche anderen Ausdrücke? Einfach natürliche Zahl hoch natürliche Zahl minus natürliche Zahl hoch natürliche Zahl, das können 4 verschiedene Zahlen sein, gleich 1. Also wir wissen, 2 hoch 3 und 3 hoch 2 unterscheiden sich um 1. Aber könnte man jetzt auch 4 hoch 7 und 7 hoch 4 oder 4 hoch 7 und 2 hoch 9 oder irgendwie 4 Zahlen, die eine hoch die andere minus die dritte hoch die vierte soll 1 ergeben. Kann man das irgendwie noch lösen mit natürlichen Zahlen? Und das kann man nicht. Also die Catalan-Vermutung war, es geht nur mit 2 hoch 3 und 3 hoch 2. Und das war vom Mitte des 19. Jahrhunderts bis ins 21. Jahrhundert offen. Ist aber jetzt bewiesen. Also es stimmt. 2 hoch 3 und 3 hoch 2 ist die einzige Lösung für diese Frage. Okay, und auch nach Catalan benannt sind die Catalan-Zahlen. Und da komme ich jetzt wieder zurück zu dem Zufall, Zufällen in der Mathematik. Die Catalan-Zahlen sind Folge 108 in der OEIS. Und das sind vielleicht die Zahlen, die am häufigsten in der Kombinatorik auftauchen. Man kann die ganz einfach definieren, wenn man weiß, was Binomialkoeffizienten sind. Dann nimmt man einfach den Binomialkoeffizient 2n choose n. Also 2n über n, würde man auf Deutsch sagen. Die Anzahl Möglichkeiten aus 2n Dingen, n Dinge auszuwählen. Also die Anzahl Möglichkeiten, die Hälfte einer geraden Anzahl von Elementen auszuwählen. Und das muss man dann auch durch n plus 1 teilen. Und wenn man das macht, kriegt man die n-te Catalan-Zahl raus. Also die n-te Catalan-Zahl ist 1 durch n plus 1 und dann der Binomialkoeffizient 2n über n. Okay, denkt man halt, irgend so ein Binomialkoeffizient, habe ich ja in Kombinatorik, kommt das ja immer mal vor, man zählt irgendwas ab und dann kriegt man Binomialkoeffizienten raus. Aber diese Zahlenfolge ist die, die wahrscheinlich den längsten Eintrag in der OEIS hat. Also in der Online Enzyklopädie der ganzzeitigen Folgen gibt es ja immer zu jeder Folge so Erklärungen, wo die auftaucht. Und diese Catalan-Zahlen sind die, die am häufigsten auftauchen in der Kombinatorik. Ich sage euch mal zwei Sachen. Zum Beispiel, wenn man abzählen will, wie viele binäre Bäume mit N-Knoten gibt es. Also ein binärer Baum, das taucht in der Informatik relativ häufig auf, so eine Datenstruktur. Man fängt oben an mit einem Knoten und dann geht es nach links und nach rechts runter. Und dann sind da wieder Knoten, jeweils links einer und rechts einer. Binär, weil es so zwei Abzweigungen gibt. Und an jedem von den Knoten kann man wieder links, rechts abzweigen und links, rechts abzweigen. Und irgendwo kann es auch mal enden. Also an irgendwelchen kann man vielleicht nur rechts abzweigen und links nicht und so weiter. Und dann fragt man sich, wie viele Möglichkeiten gibt es, das so zu machen, dass am Ende n Knoten herauskommen. Und wenn man da alle Knoten zählt, also auch die, die in den mittleren Ebenen sind, dann fragt man sich, wie viele solche Binärbäume gibt es. Und da kommt genau die Catalan-Zahl heraus. Okay, das war die erste Erklärung. Und die zweite Erklärung ist, man nimmt sich Karo-Papier, so wie man es aus der Schule kennt, und malt sich ein Quadrat der Größe n kreuz n hin, für irgendein n, sagen wir mal 5. Und dann malt man noch die Diagonale ein von dem Quadrat. Und jetzt will man entlang der Linien des Karo-Papiers einen Pfad zeichnen, der in dem Quadrat von links unten nach rechts oben geht und die Diagonale nicht überquert. Okay? Also wenn ich jetzt links unten meinen Stift ansetze, dann muss ich erstmal nach rechts, weil wenn ich nach oben gehen würde, wäre ich ja schon überhalb der Diagonalen. Da muss ich nach rechts. Ein Feld. Und jetzt bin ich noch 4 Felder von dem rechten Rand entfernt und 5 Felder von dem oberen Rand. Und jetzt könnte ich entweder nach oben gehen, dann bin ich wieder auf der Diagonalen, oder ich könnte nochmal nach rechts gehen. Und dann habe ich eben verschiedene Möglichkeiten, solche Pfade zu zeichnen, die niemals wieder runtergehen, sondern die immer nur nach rechts oder nach oben gehen und dann irgendwann bei der rechten oberen Ecke ankommen sollen. Also wenn ich an den rechten Rand stoße, dann muss ich ab da immer hochgehen. Ja? Also ich soll niemals wieder runtergehen und ich muss an der rechten oberen Ecke ankommen. Und wenn ich die Anzahl der Pfade bestimme, dann kommt man auch auf diese Katalanzahl. So, und nicht nur das, jetzt gibt es in OEIS, findet er jetzt 200 solche Dinge, die irgendwie durch Katalanzahlen abgezählt werden. Und ist das jetzt ein Zufall? Oder gibt es da irgendwelche Beziehungen? Und ein Teilgebiet der Kombinatorik ist, diese Beziehung zu finden. Also gibt es jetzt eine direkte Beziehung, die einem zeigt, dass die Anzahl der Binärbäume mit n Knoten das gleiche ist wie die Anzahl der Pfade in diesem N-Kreuz, N-Quadrat, die immer nur rechts oder hoch gehen und die Diagonale nicht überqueren. Also kann man eindeutig den Binärbäumen diese Pfade zuordnen und umgekehrt? Wenn sie die gleiche Anzahl haben, deutet das ja irgendwie darauf hin, dass es diese Zuordnung vielleicht gibt. Und das ist eben ein Teilgebiet der Kombinatorik. Und die Mathematik, würde ich sagen, die hat so ein Gespür für solchen Zufall. Also da ist schon so eine Art Denke, das kann doch kein Zufall sein. Also wenn man sowas beobachtet, denkt man eigentlich, das kann kein Zufall sein. Und von einem solchen kuriosen Zusammenhang, einer kuriosen Duplizität der Bedingungen, will ich heute mal erzählen. Und das sind meine zwei Sätze, um die es heute geht. Der erste ist ziemlich bekannt. Das ist nämlich der Vierfarbsatz. Der sagt, dass wenn man eine Landkarte hat, zum Beispiel eine Karte von Deutschland, Europa, eine Weltkarte, also so eine 2D-Zeichnung von Ländern und Grenzen, dass man die immer mit 4 Farben so ausmalen kann, dass nie 2 benachbarte Länder die gleiche Farbe haben. Also nehmt euch mal eine Ausmalkarte von Europa und dann malt ihr Deutschland an, sagen wir mit, was ist eine gute Farbe für Deutschland? Pink. Und dann müsst ihr Polen anmalen, da geht jetzt nicht pink, weil 2 benachbarte Länder sollen nicht die gleiche Farbe haben. Also nehmt ihr für Polen, sagen wir, lila. Und dann kommt Tschechien dran, das braucht jetzt eine andere Farbe als Polen und eine andere Farbe als Deutschland, weil das ja beides Nachbarländer sind, dann kriegt das, sagen wir mal, grün. Jetzt haben wir schon 3 verschiedene Farben verbraucht. Und jetzt kommt, wenn wir weiter rumgehen, Österreich. Und da wäre aber dann wieder lila, also die Farbe von Polen, möglich, weil Österreich ja keine Grenze mit Polen hat. Und wenn Österreich eine Grenze mit Polen hätte, also wenn es jetzt so die Karte, wenn wir die mal gedanklich verändern würden, so dass dann Tschechien umschlossen ist von Österreich und Polen und es da eine Grenze geben würde, dann könnten eben Österreich und Polen nicht die gleiche Farbe haben, dann würden wir jetzt für Österreich unsere 4. Farbe verbrauchen. Und jetzt könnte man auf die Idee kommen, na, wenn ich jetzt bei der Schweiz bin, dann bräuchte ich jetzt bestimmt schon eine 5. Farbe, wenn diese Grenze da ist, aber naja, die Polenfarbe ist ja dann trotzdem wieder frei und dann kann man das ja mal ausprobieren, wenn man jetzt versucht, aber es soll auch nicht die Polenfarbe haben, also male ich es dann noch wieder dran, aber dann wäre ja die Tschechienfarbe wieder frei und so weiter und so fort. Und man stellt ziemlich schnell fest, wenn man damit rumexperimentiert, dass 4 Farben immer genügen. Aber beweisen, das war richtig schwer. Und gut, diese ganze Geschichte will ich jetzt hier nicht unbedingt in ihrer vollen Länge wiedergeben. Dieser Satz wurde erst in den 1970er Jahren bewiesen und war einer der ersten Computerbeweise oder überhaupt der erste Computerbeweis. Also man hat auf Papier das reduziert auf eine riesengroße Fallunterscheidung und Apple und Haken haben Mitte der 70er Jahre diese Fallunterscheidung, die Reduktion auf die Fallunterscheidung und dann diese Fallunterscheidung mit dem Computer ausgeführt. Und mittlerweile gibt es auch so einen formalisierten Beweis davon. Also einen Beweis, der komplett durch den Computer geführt und überprüft wird, wo alle Teile, auch die, die vorher keine Computerberechnungen waren, formalisiert wurden, sodass sie jetzt vom Computer überprüft werden können. Früher, in den 70ern, war das eine kuriose Debatte. Also da wurde intensiv diskutiert, ob dieser Beweis, wir reduzieren das erst auf Papier, auf Tausende von Fällen Und diese tausend von Fälle, die können wir dann mit einem Computerprogramm nachprüfen, ob das überhaupt ein Beweis ist, weil man dem Computer in dem Sinne nicht traut, dass der einen Beweis führen kann. Heutzutage, würde ich sagen, ist die Denke eigentlich andersrum. Also ich persönlich, ich traue den Computern mehr als den Menschen, weil, naja, man kann sie auf verschiedene Hardware ausprobieren und man kann die Programme gut überprüfen und Menschen machen eigentlich ziemlich viele Fehler, vor allen Dingen bei Beweisen. Und vor allen Dingen, wenn sie sowas sagen, es genügt, die folgenden 2000 Fälle zu betrachten, dann haben die bestimmt einen Fall vergessen. Aber jedenfalls, Apple und Haken haben keinen Fall vergessen, weil auch der Teil, der reduziert auf diese Fälle, die dann überprüft werden müssen, der ist mittlerweile auch so aufgeschrieben in so einer Formalisierung, dass dann mit dem Computer überprüft werden kann. Der Satz gilt übrigens auch für Karten auf der Sphäre, ist also auf die Erde anwendbar. Wie Mathematikerinnen und Mathematiker immer so sind, fragen sich dann natürlich auch so Fragen, wie gilt der auch auf dem Donut? Also wenn die Erde jetzt keine Erde wäre, sondern ein Donut mit so einem Loch in der Mitte, dann könnte man sich auch vorstellen, dass irgendwie die Donut wird besiedelt und dann gibt es ja so Länder und die machen ihre Grenzen. So sind die Menschen halt, machen immer Grenzen. Und dann geht es aber nicht mehr. Dann reichen vier Farben nicht aus. Also es hängt irgendwie damit zusammen, dass die Erde eine Kugel ist und die Erdoberfläche eine Sphäre. Wenn wir auf einem Donut leben würden, bräuchte man mindestens 7 Farben. Ist auch schon sehr lange bekannt. Also eine Karte von Heawood, die sogenannte Heawood-Karte und Heawood-Färbung, zeigt, dass man auf dem Donut mindestens 7 Farben braucht. Okay, und wenn ihr diesen Satz in der Mathematik irgendwo hört, in eurer Mathematikvorlesung, dann kommt er meistens in der Graphentheorie dran und wird da so formuliert, jeder planare Graph kann mit höchstens 4 Farben gefärbt werden. Und da findet noch so eine kleine Transformation statt. Also man benutzt das Konzept der Graphentheorie, von der ja auch hier im Podcast schon öfter die Rede war, also die Theorie der durch Kanten verbundenen Punkte. Und so ein Graph heißt planar, wenn man ihn in die Ebene zeichnen kann, so dass sich die Kanten nicht kreuzen. Also völlig überschneidungsfrei. Ich male die Punkte in die Ebene und male dann die Verbindungslinien. Die müssen nicht gerade sein, die können krumm sein, aber sie dürfen sich eben nicht kreuzen. Und dann kann man sehen, dass man zum Beispiel jeden Graphen mit höchstens 4 Knoten planar einbetten kann, in die Ebene zeichnen kann. Aber mit 5 Knoten, 6 Knoten und mehr Knoten gibt es eben Graphen, für die es einfach nicht möglich ist. Es liegt an dem Graphen. Wenn Sie zum Beispiel alle Kanten haben, der Graph mit 5 Ecken oder 5 Punkten, man nennt die Punkte Ecken, und allen möglichen Kanten, den 5 über 2 Kanten, die da möglich sind, gleich 10, der ist nicht planar. So, und jetzt macht man für seine Landkarte, macht man einfach einen Punkt für jedes Land und eine Kante zwischen zwei Punkten, die zu Ländern gehören, wenn die beiden Länder eine gemeinsame Grenze haben. Dann dürfen sie nämlich nicht die gleiche Farbe haben im Ausmalen. Und bei der Färbung von Graphen fragt man sich eben, kann man die Ecken, die Punkte in dem Graphen so färben, dass zwei, die durch eine Kante verbunden sind, nicht die gleiche Farbe haben. Das nennt man dann eine Färbung des Graphen. Und dann sagt der Satz, jeder planare Graph kann mit höchstens 4 Farben gefärbt werden, in Klammern, so dass nie zwei benachbarte Punkte die gleiche Farbe haben. Und so ein Graph, der von einer Landkarte kommt, der ist immer planar. Wenn ich die Punkte in die Mitten der Länder mache, dann kann ich immer die Kanten einfach über die gemeinsame Grenze zeichnen und bekomme so einen planaren Graphen. Und die Abstraktion ist eben, dass man diesen Satz für planare Graphen formuliert. So, das war der erste Satz, der Vier-Farbsatz. Und jetzt kommen wir zum zweiten Satz, dem Vier-Sample-Satz. Der Vier-Sample-Satz ist, ich muss es zugeben, deutlich weniger bekannt. Ihr werdet ihn jetzt, glaube ich, bisher noch nicht auf Wikipedia finden. Könnte natürlich sein, dass ihr es jetzt irgendwie später nachhört und dann wurde er schon hinzugefügt, aber als ich es jetzt aufnehme, ist er noch nicht auf Wikipedia. Genau genommen, naja, man könnte sagen, ich versuche diesen Namen zu etablieren. Jedenfalls sagt dieser Satz, wenn man ein gaußisches grafisches Modell hat, das zu einem planaren Graphen gehört, dann genügen 4 Samples, 4 Datenpunkte, damit der Maximum Likelihood Schätzer existiert. Mit Wahrscheinlichkeit 1, kleingedrucktes, gibt noch kleingedrucktes. Ich sage mal, dann genügen 4 Samples, um Maximum Likelihood Schätzung zu machen. So, jetzt muss ich da ein bisschen drüber reden. Das ist ein Satz aus der algebraischen Statistik, einem modernen Gebiet, in dem Algebra und diskrete Mathematik auf Statistik angewendet werden. Also in einem ganz anderen Gebiet als der Graphentheorie. Und diese gaußschen grafischen Modelle sind eines der wichtigsten Tools der Statistik. Also Gauss ist in diesem Fall, bezieht sich das auf die Normalverteilung, die gaußsche Glockenkurve, in diesem Fall in mehreren Variablen, aber das ist eigentlich die häufigste Modellannahme, die man für reellwertige Zufallsvariablen sowie Messdaten von irgendwelchen Wetterstationen oder was auch immer man in der Physik oder Modellierung misst, macht. Also es ist eine sehr verbreitete Modellannahme, dass man diese gaußschen Zufallsvariablen hat. Und grafische Modelle geben einem jetzt Informationen darüber oder Modellierungsmöglichkeiten für die Abhängigkeiten zwischen den Variablen. Also in der Statistik geht es ja irgendwie immer darum, herauszufinden, ob bestimmte Dinge etwas miteinander zu tun haben. Also wenn ich das Medikament nehme, verbessert sich dann mein Gesundheitszustand oder beendet sich die Krankheit. Ja, und da sind irgendwie zufällige Fluktuationen, weil das Medikament bei jedem ein bisschen anders wirkt, aber gibt es einen Zusammenhang zwischen der Variable, hat Medikament genommen, hat Medikament nicht genommen und dem Verlauf der Krankheit, die auch als eine Variable modelliert wird. Oder wenn man zum Beispiel Wetter- oder Klimamodelle macht, dann wären die Zufallsvariablen die einzelnen Messstationen, an denen wir Daten bekommen, so viel hat es geregnet, und an denen wir Vorhersagen machen wollen, so viel wird es regnen. Und da hat man vielleicht ein paar tausend davon auf der ganzen Erde. Und da gibt es sicher Abhängigkeiten zwischen dem Wetter in Kassel und dem Wetter in Göttingen, weil die sind ja ziemlich nah aneinander. Aber es gibt wahrscheinlich wenig Abhängigkeiten zwischen dem Wetter in Kassel und dem Wetter in Karachi in Pakistan, weil es eben sehr weit weg ist und die Physik irgendwie lokal wirkt. Und sowas modelliert man dann zum Beispiel mit einem Graphen, indem man die Punkte, die Ecken in dem Graphen als die Zufallsvariablen nimmt und die Zusammenhänge durch Kanten modelliert. Und dann im übertragenen Sinne bedeutet Verbundenheit in dem Graphen, dass eine Abhängigkeit besteht und Unabhängigkeit zwischen den Zufallsvariablen wird durch Nichtverbundenheit oder lange Wege ausgedrückt. So, um den Satz zu verstehen, brauchen wir auch noch die Maximum-Likelihood-Schätzung. Das ist auch so ein Kernprinzip der Statistik. Ich versuche mich mal an einer ganz kurzen Erklärung. Also, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie? Ich sage das immer so. Wahrscheinlichkeitstheorie ist, man kennt den Zufall, der Fachterminus dafür ist die Verteilung. Also man kennt den zufallserzeugenden Prozess sehr genau, so genau wie man nur möchte und möchte jetzt Vorhersagen machen, wie die Daten aussehen, die von diesem zufälligen Prozess erzeugt werden. Das ist Wahrscheinlichkeitstheorie. Statistik hingegen ist das Umkehrproblem. Man kennt die Daten, man hat was gemessen und will Aussagen darüber machen, was für Eigenschaften hat der zugrunde liegende Zufall. Also man misst das Wetter und will Aussagen darüber machen, was geht in dem Wettermodell vor sich, wie sind die Parameter. Und ja, das ist der große Bereich der parametrischen Statistik. Der wählt nun irgendwelche Parameter und will diese Parameter bestimmen aus Daten. Und diese Maximum-Likelihood-Schätzung ist die, würde ich mal sagen, populärste Methode der parametrischen Statistik. Und die sagt, wähle deine Parameter so, dass die Daten, die du wirklich beobachtet hast, die höchste Wahrscheinlichkeit haben. Ja, also ich beobachte echte Daten und wenn ich meine Parameter jetzt irgendwie verschieden wähle, kann ich ja immerhin mit Hilfe von Wahrscheinlichkeitstheorie mit der Operation, ich kenne den Zufall und bestimme Eigenschaften der Daten, ausrechnen, wie wahrscheinlich wäre es denn, so hypothetisch, wenn die Parameter so wären, wie wahrscheinlich wäre es dann, meine echten Daten zu sehen. Und wenn die Parameter so wären, wie wäre es dann wahrscheinlich, und dann nehme ich die Parameter, sodass meine echten Daten, dass die wahrscheinlichsten, die höchste Wahrscheinlichkeit hätten. Ja, ist so ein Optimierungsproblem. Also so führt man eben Statistik auf ein Optimierungsproblem zurück und da gibt es halt viel Forschung. Und naja, Optimierungsproblem haben wir in der Schule schon gelöst. Ja, also wenn man Maximum finden will, Ableitung 0 setzen und dann die Gleichung lösen. Okay, ist eine andere lange Geschichte. Da geht ihr mal lieber in eine Statistikvorlesung, statt euch sowas in einem Podcast mitzunehmen. Klingt irgendwie gefährlich. Und ich sage jetzt nochmal den 4-Sample-Satz. Also wenn man so ein gaußsches grafisches Modell hat, und der Graph, der die Abhängigkeiten modelliert, ist planar. Hat jetzt nichts mit Landkarten zu tun, sondern ich habe ein grafisches Modell und der Graph ist planar. dann genügen 4 Sample, um die Maximum Likelihood-Schätzung zu machen. Also der technische Ausdruck wäre, wenn man 4 Sample hat, existiert der Maximum Likelihood-Schätzer mit Wahrscheinlichkeit 1. Und das ist kurios oder interessant, weil es gar nicht davon abhängt, wie viel Variablen man betrachtet. Also ob ich jetzt auf meiner Erde 100 Wetterstationen habe oder 10.000, es genügen immer 4 Sample. Weil in meinem Wettermodell mache ich vielleicht so ein quadratisches Gitter auf die Erde, wo jede Station mit den 4 Nachbarn, die am nächsten sind, verbunden ist. Und dann habe ich eben ein grafisches Modell eines planaren Graphen, weil so ein Gitter sich so eben planar um den Erdball legt. Und dann genügen 4 Sample, egal wie viele Messstationen ich habe. Kurios, oder? Und das ist eben sehr praktisch, weil man in der Statistik oft Situationen hat, wo man sehr viele Variablen hat und jeder Datenpunkt sehr teuer ist. Und dann will man natürlich, dass die Methode funktioniert, auch wenn man nur sehr wenige Datenpunkte hat. Und der Beweis dieses Satzes, ich verliere mich in technischen Details, aber der ist wirklich kurios, der jagt einen so richtig durch mehrere Gebiete der Mathematik. Denn erst wird dieses Problem, diese Anzahl Sample zu finden, sodass der Maximum Likelihood Schätzer existiert, wird erst auf so ein Matrix-Vervollständigungsproblem zurückgeführt. Man berechnet nämlich die aus den Daten die sogenannte Sample Covariance Matrix, also die, wie heißt das jetzt auf Deutsch, also die empirische Kovarianz Matrix, genau so heißt es. Und dann ist man mit der Aufgabe konfrontiert, die zu vervollständigen. Also man nimmt dann nur die Einträge, die zu den Kanten von dem Graphen gehören und muss dann eine positiv definierte Matrix finden, die die vervollständigt. Okay, und dieses Matrix-Vervollständigungsproblem, also erstmal erste Umformulierung, man macht es irgendwie in so ein Problem über Matrizen, klingt erstmal gut, weil über Matrizen wissen wir auch sehr viel. Aber das Problem ist immer noch zu schwer. Deswegen wird das in eine sogenannte Starrheitstheorie, auf Englisch Rigidity Theory übersetzt. Und da geht es um so die Theorie von irgendwelchen Dingen, die ich aus, wenn ich aus Stangen was baue, die durch so bewegliche Gelenke verbunden sind, wird das dann starr. Also wieder ein ganz anderes Problem. Und das Kuriose ist jetzt, dass der planare Graph von dem grafischen Modell, den wir am Anfang hatten, der wird dann als dreidimensionaler Polyeder aufgefasst. Also der Graph sind genau die Kanten von einem Polyeder in 3 Dimensionen. Und das wird dann mit Starrheitstheorie untersucht. Und so gibt es dann eine Verbindung und man kommt auf diese 4 Samples. Also es ist wirklich kurios. Der Podcast ist jetzt ein bisschen zu kurz, um das völlig auszuführen. Das habe ich kürzlich mal zusammen mit Carlos Amendola von der TU Berlin aufgeschrieben. Und das wird irgendwann erscheinen in einem Snapshot of Modern Mathematics vom Oberwolfach. Und das ist ja übrigens eine sehr gute Reihe. Ich verlinke euch das mal, in der so, ja, Mathematik erklärt wird. Und das wird aber noch editiert, damit ihr es besser lesen könnt. Das wird von Leuten, die richtig so verstehen, wie man was erklären muss, damit die Leute das gut lesen können. Und na, da weise ich dann nochmal drauf hin. So, ist es uns noch jemand dran geblieben? Also wir haben diese 2 Sätze, den 4-Farbsatz, der sagt, wenn ich einen planaren Graphen habe, dann reichen 4 Farben aus, um den einzufärben. Und den 4-Sample-Satz, der sagt, wenn ich einen planaren Graphen habe, dann reichen 4 Sample, um Maximum Likelihood-Schätzung im grafischen Modell zu machen. Und man hat diese kuriose Parallele, dass man jedes Mal das Planarität zu dieser 4 führt. Aber es sind natürlich völlig unterschiedliche Gebiete der Mathematik und es sind auch völlig unterschiedliche Vieren. Also das eine, da geht es um Färbung und bei dem anderen geht es um Anzahl Datenpunkte in einem statistischen Verfahren. Und ich stelle jetzt hier diese Herausforderung, die Verbindung zwischen diesen 2 Sätzen aufzutun. Also das würde mich wirklich interessieren und wenn das zu meinen Lebzeiten noch passiert, wäre ich gelinde gesagt überrascht. Und ja, so denkt man manchmal nach über, ist es Zufall oder ist es kein Zufall? Und wenn man so ein bisschen in mathematischen Vorträgen ist und sich die Diskussionen zu sowas anhört, dann gibt es da eine schöne Formulierung auf Englisch und die sagt, also stellt euch vor, es kommt so ein Vortrag und plötzlich tauchen dort planare Graphen und eine 4 auf und im zweiten Teil des Vortrags tauchen auch ein planare Graphen und eine 4 auf und die Vortragende wird dann gefragt, huch, besteht denn da ein direkter Zusammenhang? Das ist ja kurios, zweimal hier planare Graphen und eine 4. Und dann könnte sie zum Beispiel sagen, das sei by accident. Also im Englischen, wenn man vermutet, dass es keinen direkten Zusammenhang gibt, dann sagt man, es sei ein Unfall. Und die Denkweise ist, in der Mathematik steckt eigentlich immer was dahinter. Und wenn nichts dahinter steckt, dann ist es eigentlich ein Unfall. Und ich weiß es nicht. Ist der Vierfarbsatz parallel zum Vier-Sample-Satz ein Unfall oder steckt da mehr dahinter? So, also, da könnt ihr ja mal ein bisschen drüber nachdenken oder auch nicht, wie euch das gefällt. Wo ihr jedenfalls keine Wahl habt, ist, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, hier beim Eigenraum. Mich würde es sehr freuen und bis dahin abonniert den Podcast, folgt auf Mastodon, diskutiert mit und erzählt es weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.